Die Krisenriesen, Schalke, Werder, HSV, allesamt nur Mittelmaß statt Maß der Dinge. Warum sich die Schwergewichte so schwer tun? Heute in Doppelpass, zweite Bundesliga.
Platz 8 für den HSV, Platz 9 für Schalke und nur Platz 11 für Werder. Die großen Namen haben große Probleme und damit herzlich willkommen zum Doppelpass zweite Bundesliga. Wir wollen ab jetzt immer montagsabends ab 21.45 Uhr reden über die eigentlich ja prominenteste zweite Liga aller Zeiten. Aber schon nach 3 Spieltagen ist klar, es gibt viel zu besprechen, unter anderem mit prominenten Gästen. Wir freuen uns gleich, live nach Bremen zu schalten. Frank Baumann, der Geschäftsführer von Werder Bremen, wird dann Rede und Antwort stehen nach dem Debakel gegen Paderborn und den Baumann rausrufen. Und auch hier in der Runde ist reichlich Prominenz. Wir freuen uns auf den Weltmeister und Schalke-Legende Olaf Thon, der sagt, das 1:1 gegen Aue war kein Rück, sondern ein Fortschritt in der Entwicklung. Steile These, darüber wird zu reden sein. Dann freuen wir uns auf die Nummer 1 in Nürnberg. Auch ein Ex-HSVer, aber eben seit vielen Jahren beim Club und mittlerweile ungeschlagen. Und er hat einen Vertrag bis 2024. Seine These ist, bis dahin will ich wieder Bundesliga spielen. Und zwar mit dem Club. Und wir freuen uns auf den Geschäftsführer von Hannover 96, Robert Schäfer, der viele große Namen schon betreut hat, auch als Verantwortlicher. Und der sagt, er möchte in Hannover, dass die Menschen wieder strahlen und wieder stolz sind auf ihren Verein. Nun muss man sagen, die 3 großen Namen, die wir gerade genannt haben, Werder, HSV, Schalke, alle 4 Punkte. Mittelfeld, Hannover 1 Punkt. Vom Strahlen weit entfernt. Sagen Sie auch, nicht nur der HSV in Hamburg, sondern auch der HSV in Hannover ist in der Krise?
Nee, sage ich nicht, dass wir in der Krise sind, weil wir wussten, dass wir einen schweren Weg gehen werden. Wir haben einen kompletten Neuanfang gemacht in diesem Sommer und wissen, dass wir eine Entwicklung vor uns haben. Und uns hat das nicht überrascht, wenngleich sind wir nicht froh drüber. Und werden jetzt hart arbeiten und alles dafür tun, dass sich das ändert und wir wieder in die Erfolgsspur kommen.
Tja, die Erfolgsspur ist lang und zäh. Das hat man in der zweiten Liga schon gesehen. Wir reden ausführlich nachher auch über Hannover 96, bleiben aber erstmal beim HSV in Hamburg, der das Derby vergeigt hat gegen St. Pauli. Ein Sieg auf Schalke, dann ein Unentschieden gegen Dresden und dann die Niederlage gegen St. Pauli. Olaf, du hast so viel Derby-Erfahrung. Wenn man im Pott verloren hat gegen Dortmund, dann war tagelang wirklich Ausnahmezustand. Nun gibt es das Duell nicht mehr. Das Hamburger Duell gibt es wieder. HSV gegen St. Pauli. Ist das ein ganz bitterer Moment gewesen?
Auf jeden Fall. Das zählt doppelt oder dreifach. Und ich habe ja auch gedacht, die Hamburger, wo sie so toll gespielt haben auf Schalke, wo sie ganz klar verdient gewonnen haben, dass sie so erstmal durchmarschieren. Aber die zweite Liga ist unberechenbar und alle Mannschaften können mithalten, egal ob man jetzt 1 Punkt hat oder 7 oder 6. Da haben wir noch viele Überraschungen vor uns.
Tja, Christian Martinia, ich habe schon gesagt, 2 Jahre auch beim HSV gespielt, 2016 bis 2018 abgestiegen mit diesem Verein. Aber trotzdem noch so ein paar Prozent Sympathie für die Ex-Jungs mit im Herzen?
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn jetzt nicht mehr allzu viele Spieler von damals dort noch aktiv sind. Aber klar verfolge ich diesen Verein natürlich nochmal mit einem besonderen Auge. Deswegen hat es mich auch ein Stück weit geärgert, dass der HSV das Derby verloren hat.
Ja, wir gucken noch mal in Bilder rein, als er damals im Trikot mit der Raute unterwegs war. Das war eine Zeit, wo eben auch ja, schon der Druck in Hamburg wahnsinnig groß war. Am Ende hat es nicht gereicht, man stieg ab. Mittlerweile ist es die 4. Saison in der zweiten Liga. So jetzt mal von außen betrachtet, was ist das Schwierige? Warum kommt dieser Verein offenbar nicht zur Ruhe? Weil das war ja damals schon so.
Ja, ich kann jetzt nur von meiner damaligen Zeit eben sprechen. Ich denke, dass, wie es jeder weiß, dass der HSV ein riesengroßer Verein ist, ein riesengroßer Traditionsverein in Deutschland. Und man merkt tagtäglich, was für eine Wucht dieser Verein in dieser Stadt hat. Und dementsprechend ist der Druck auch für die Spieler, auch gerade in den vergangenen Saisons in der zweiten Liga, umso höher geworden. Weil das Ziel ist natürlich, diesen Verein wieder in die erste Liga zu holen, das ist ganz klar.
Trauen Sie es ihm zu?
Auf jeden Fall, klar. Wie es der Herr Thon schon gesagt hat, die zweite Liga ist relativ unberechenbar. Und ich denke, wir haben jetzt erst 3 Spieltage absolviert. Dementsprechend ist die Saison noch lang und es gibt noch einige Punkte zu holen. Und ich glaube schon, dass der HSV...
Sei froh, dass wir hier keinen Phasenfall haben. Also, na gut. Aber es stimmt natürlich und trotzdem ist ja eine Tendenz zu erkennen. Wir gucken mal rein in das 1:0, wo auch ein Ex-Schalker mit beteiligt war für den FC St. Pauli. Guido Burgstahler, Olaf, deine Analyse.
Ja, Guido hat das wirklich hervorragend gemacht, aufgezogen und dann quergelegt. Also so kannte ich ihn auch. Und als er nach Schalke kam damals... hat er tolle Bewegungen gehabt. Man sieht das hier auch, super gespielt mit links und rechts. Hätte man ihm gar nicht so zugetraut, aber die Technik ist eher besser geworden in den letzten Jahren als schlechter. Und das sehen wir ja hier eindrucksvoll perfekt gemacht und dann quergelegt, freien Mann gesehen, da war kein Glück dabei, das war Können.
Tja, Becker dann mit dem Treffer, ich meine, ihr habt ihn auf Schalke damals mehr oder weniger weggejagt, also er hatte da gar keine Reputation mehr.
Er hatte dann auch irgendwie das Selbstvertrauen war weg. Ja. Ein Fußballer, gerade ein Stürmer, lebt vom Selbstvertrauen, Tore zu erzielen und jetzt ist er auf St. Pauli und da schießt er wieder seine Tore oder legt vor.
Ja. Tja, und nun ist man also Derby-Sieger. Das ist nichts Neues in Hamburg in den letzten Jahren. St. Pauli und der HSV, früher hat man mal gesagt, der kleine Verein vom Millerntor im Vergleich zum großen HSV, müssen wir uns da eine andere verbale Orientierung gewöhnen, weil mittlerweile kann das gut sein, dass der Machtwechsel in der Hansestadt passiert oder ist das zu früh?
Ich weiß gar nicht, ob das St. Pauli so recht wäre, weil sie sich in der Nische ja ganz wohl fühlen. Ja. Aber der HSV hat natürlich über die Jahrzehnte einfach eine Stellung und, wie gesagt, hast eine Wucht entwickelt. Das geht jetzt nicht so von heute auf morgen, aber natürlich wird da gut gearbeitet auf St. Pauli in jeder Hinsicht und das zeigt sich und sie sind ja auch ambitioniert in dieser Saison.
Ja, aber Sie haben so viele prominente Namen schon betreut, eben in Dresden, in Düsseldorf, jetzt aktuell in Hannover, auch bei 1860 München. Wenn man dann eben den HSV sieht, von der Reputation und dem Ruf der vergangenen Jahrzehnte kann man sich ja aktuell nichts kaufen. Und man hat halt das Ziel, aus dieser zweiten Liga irgendwie wieder wegzukommen, hat viel versucht, auch mit neuem Trainer, mit dem Walter. Es wurde an allen Möglichkeiten eigentlich geschraubt. Aber sonst ist man wenigstens in den letzten Jahren ja gut reingekommen in die Saison. Ist das emotional schon ein herber Rückschlag gewesen?
Also ich glaube ja. Für eine gewisse Euphorie, die man ja braucht, um aufzusteigen, um vorne dabei zu sein, für vorne dabei zu bleiben. Oft ist es ja so, dass eine Mannschaft sich relativ frühzeitig schon oben festsetzen kann. Das ist vielleicht die Hoffnung so ein bisschen gewesen, dass man das schafft, aber das ist jetzt nicht der Fall. Also natürlich die Euphoriewelle ist es dann nicht, aber das zeigt eben, was das für ein intensives Jahr in der zweiten Liga wird. Wie viele Mannschaften da auch nochmal das ein oder andere Wunder erleben, auch negativ. Und beim HSV ist es so, da muss man dem Anspruch gerecht werden und das ist eine unheimlich schwere Aufgabe.
Wir gucken mal in das 2:0 rein, beziehungsweise das 2:1. Es gab ja den Ausgleich kurz vor der Pause durch Sonny Kittel und dann eben das 2:1. Christian, du hast eben auch genickt, beziehungsweise Sie haben gerade genickt, sorry, dass das eben in Hamburg wirklich dann mit der Euphorie so wichtig ist beim HSV, um in diese Saison gut reinzukommen. Was ist so Ihre Einschätzung? Wie groß ist der Nackenschlag, wenn man nicht nur dieses Spiel verliert, sondern gleich wieder Diskussionen hat bei einem Neuaufbau?
Ja, wenn man das Umfeld natürlich betrachtet, ist es so, dass es in Hamburg natürlich immer nur ins Extreme geht. Wenn du natürlich einen guten Verlauf hast, gute Spiele hast, dann wird man relativ schnell hochgejubelt. Und jetzt bei einer negativen Phase ist es auch so, dass dann ziemlich viel schlecht geredet wird. Aber ich denke, dass die Mannschaft und der Tim Walter klar sind im Kopf und wirklich in der Kabine sich zusammenraufen und da auch gute Leistungen und gute Schlüsse draus ziehen werden.
War das eigentlich gerade ein Torwartfehler?
Nein, ich kritisiere nie einen Kollegen.
Na gut, aber... Aber ich kann das ja machen. Ja, genau. Nein, der Abwehrspieler, die hatten der zu Hilfe kommende Mitspieler, man muss auch sprechen. Also man hat gesehen, die beiden haben keine gute Abstimmung gehabt. Und der Torwart steht in der... Wir sehen das ja jetzt. Und der Abwehrspieler, ich weiß jetzt nicht, wer es gerade war, der hätte die kurze Ecke zumachen müssen, weil auf der anderen Seite jemand kam. Also das war... hauptsächlich deren Fehler und der Torhüter aus der kurzen Entfernung. Da kannst du mal Glück haben, aber der kann auch mal reingehen. Ne?
Das ist das Thema. Das sind, glaube ich, 4 Meter und da ist es schwer, dann so einen Ball dann auch zu halten.
Na gut, also wir hören mal rein, was Tim Walter, der neue Trainer, über dieses Spiel und auch über die Mentalität der eigenen Mannschaft gesagt hat.
Was immer die Gründe ist, wenn der vermeintlich kleinere, wobei ich das gar nicht so sehe, aber natürlich jetzt vielleicht in der Stadt und von anderen so gesehen wird, wenn der mehr investiert, wenn er mehr Bereitschaft an den Tag legt und das Ganze mehr annimmt, dann sind das die Gründe dafür.
Klingt erstmal so ganz analytisch, sind aber eigentlich ja zwei mehr oder weniger Armutszeugnisse für die eigene Mannschaft da. Erstens, dass er die Mentalität nicht gesehen hat in diesem Spiel und zweitens, dass er selber schon sagt, eigentlich sind wir vielleicht gar nicht der große Verein. Also man muss kleinere Brötchen backen, auch in der Relation zu St. Pauli. Muss er so auftreten oder ist das fast schon zu demütig?
Also ich finde, das ist realistisch. Also es ist in dieser Liga, wir tun das ja immer wieder und wir sagen es immer wieder und irgendwie ist es natürlich dann doch immer schwer, es zu glauben, aber das ist, jeder schlägt jeden in dieser zweiten Liga. Und das heißt, dass auch vom Niveau her ist, jede Mannschaft kann an jedem Tag gegen jede Mannschaft gewinnen. Und deswegen ist das eine realistische Einschätzung, die er trifft. Und er muss das nicht unnötig größer machen, wie es ist, weil es ist so, jede Mannschaft kann jede Mannschaft bei jedem Spieltag schlagen.
Wobei die Grundvoraussetzung, die Einstellung, eigentlich wollen die immer, du wirst mir sicherlich recht geben, eigentlich will man immer, man kann nur nicht. Also viele Zuschauer denken ja immer, ah, die sind heute mit dem falschen Fuß aufgestanden, ne, und haben jetzt keine Lust. Die wollen alle. Also sagen wir 99%. Ne? 1% hast du aber. Aber es geht dann nicht, weil der Gegner auch da ist und gewisse Dinge anders macht, dann funktioniert das nicht so. Tagesform, Form schlägt Klasse, da gibt es so viele Varianten. Und ich glaube, die Unterschiede, weil was die Leistung betrifft, zwischen dem 1. und dem 18. in der 2. Liga, ist gar nicht mal so groß. Und deswegen die vielen Überraschungen.
Gut, aber bedeutet auch, wenn wir beim HSV bleiben, ist es für dich ein Aufstiegstop-Kandidat oder kann das die 4. Saison werden, wo man es nicht schaffen
kann? So wie sie auf Schalke gespielt haben, ja. Aber wenn man dann die anderen Partien sieht.
Gegen Aufsteiger unentschieden, Pokal in Braunschweig.
1-0 geführt, genau,
schwer getan. Und jetzt halt die Derby-Niederlage.
Ja, wer im 4. Jahr jetzt in der 2. Liga ist, da kann man nicht davon sprechen, dass die auf jeden Fall wieder aufsteigen. Also vielleicht gibt es ein 5. oder ein 6. Deswegen sage ich ja auch für die, die abgestiegen sind, wie Werder Bremen und Schalke, heißt es so schnell wie möglich, wenn es irgendwie geht, im 1. Jahr gleich nach oben zu kommen.
Tja, Werder Bremen werden wir gleich besprechen. Wir werden dann rüberschalten nach Bremen, auch zu Frank Baumann. Übrigens, Duziak heute nach Fürth transferiert beim HSV. Auch das eine aktuelle Meldung nachzulesen auf sport1.de und in der kostenlosen App. Aber der HSV hat nach wie vor große Probleme und ist jetzt erst einmal Mittelmaß. Wenn wir da mal auf die nächsten Gegner gucken, Darmstadt, Heidenheim, Sandhausen und dann halt gegen Werder. So, das sind die nächsten 4 Partien. Du hast gerade gesagt, Mensch, eigentlich schlägt ja jeder jeden so ungefähr. Also Darmstadt, Heidenheim, Sandhausen, da hätte man doch vor ein paar Jahren als HSV-Spieler damals noch gesagt, ja, das ist ja jetzt, da rauschen wir mal durch. Aber ich glaube, man täuscht sich.
Ja, natürlich. Klar muss das Selbstverständnis von Hamburg eben sein, dass man diese Gegner eben schlägt. Aber ich denke, der HSV spielt jetzt 4 Jahre in der 2. Liga und die sind auch endgültig in der 2. Liga angekommen und wissen auch, was
endgültig.
Es eben. Ja, bis jetzt.
Ja, ja.
Wissen natürlich auch, was es eben braucht, um diese Mannschaften zu schlagen. Und um nochmal das Thema aufzugreifen, es ist ja auch ein Prozess. Es kam jetzt ein neuer Trainer mit Tim Walter und das hat man ja auch jetzt bei uns in Nürnberg gesehen, dass eben, wenn ein neuer Trainer kommt, man Zeit braucht. Um eben auch eine Einheit zu werden, um das taktische Verständnis eben für so einen Trainer zu haben. Und das braucht halt eben auch Zeit. Und das ist nicht innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen. Dementsprechend wird der HSV auf jeden Fall eine Entwicklung nehmen, das ist ganz klar.
Tja, das ist das Schwierige. Alle wollen mehr Zeit haben, aber irgendwie gibt die 2. Liga einem halt kaum Zeit, weil es dann doch eben sehr schnell geht, auch in die falsche Richtung. Reden wir über einen Verein, in die richtige Richtung geht es nämlich definitiv bei Christian Martinia und dem 1. FC Nürnberg. Auch ein Kolossia des deutschen Fußballs. Viele vergessen, vor 2 Jahren war man noch in der Bundesliga, 2019 mit Hannover abgestiegen. In dieser Saison spricht kaum einer vom Aufstieg. Alle denken, naja, bei den großen Vereinen keine Chance. Die Realität sagt was anderes.
Mit 1, 2, 3, 4, genau richtig, Herr Martinia, 5 Punkten ist der FC Nürnberg gut aus den Startlöchern gekommen. Nicht zuletzt, weil 2-mal die Null stand. Mit Rückhalt Christian Martinia ist der Club sogar so etwas wie das meist übersehene Team der Stunde. Die Franken kassierten nur, man höre und staune, 1 Niederlage in den letzten 14 Pflichtspielen. Nach Turbulenzen in der vergangenen Saison hat sich der Traditionsverein stabilisiert. Übungsleiter Klaus kennt die Gründe für die soliden Abwehrleistungen.
Natürlich haben wir eine gewisse Grundstabilität drin, weil wir auch wenig Veränderungen dann auch haben von Spiel zu Spiel und auch im Vergleich zum Ende der letzten Saison, dass die Abläufe gleich geblieben sind, das ist schon mal wichtig.
Fakt ist aber auch, mit Düsseldorf hat der Club gerade einen Konkurrenten niedergerungen, der auf den Aufstieg schielt. Da könnte man ja im Umkehrschluss auf dumme Gedanken kommen. Geht es also in dieser Saison wirklich nur um den Klassenerhalt? Oder darf es auch ein bisschen mehr sein?
Christian Martin, ja, darf es ein bisschen mehr sein in Nürnberg?
Ja, das auf jeden Fall. Auch wie bei den anderen Mannschaften und Vereinen, die natürlich eine große Historie haben, ist es so, dass wir natürlich auch den Anspruch haben, irgendwann wieder in der 1. Liga zu spielen. Am liebsten natürlich in absehbarer Zukunft, aber klar wollen wir natürlich mehr, als die letzte Saison gezeigt hat. Ja.
Nun war, das ist vielleicht auch nochmal ja wirklich festzuhalten, die Entwicklung von Nürnberg, Abstieg, dann fast noch ein Abstieg. Es ging in die Relegation, letzte Sekunde mehr oder weniger noch gerettet, so gerade in der zweiten Liga drin geblieben. Jetzt ging es Schritt für Schritt so ein bisschen zumindest nach vorne. Man darf nicht vergessen, 14 Pflichtspiele und nur eine Niederlage. Ist Nürnberg tatsächlich schwer im Aufwind?
Also man hat den Eindruck, dass dieses letzte Jahr, was ja wirklich in vieler Hinsicht schwierig für euch war, auch ein bisschen zusammengeschweißt hat. Also wenn man sowas zusammen erlebt hat und durchgestanden hat, dann kann daraus auch was erwachsen. Und mit einem jungen Trainer und ich glaube mit Dieter Hecking, der da auch eine wichtige Rolle spielt, ist das eine passende Kombination. Und ich glaube, das mit den Spielern, die jetzt dazugekommen sind, passt auch gut zusammen auf den ersten Blick. Und das muss man natürlich jetzt über eine Saison sehen, aber da kann auf jeden Fall was wachsen. Und in der Region und mit den Fans in Franken im Rücken, da ist der Club ja eine Institution. Und denen ist auf jeden Fall zu rechnen.
Ja, früher war es so eine Art Fahrstuhlmannschaft, 9 Abstiege, aber mittlerweile ist es tatsächlich ruhiger geworden. Dieter Hecking als starker Mann hinter den Kulissen, junger Trainer, über den wir gleich noch reden wollen. Und eben eine Mannschaft, die offensichtlich gerade das Rezept gefunden hat. Also ihr habt noch kein Spiel verloren, 2 Unentschieden, Pokal weitergekommen und jetzt halt am Wochenende der 2-0-Erfolg. Wie viel Euphorie wollt ihr zulassen? Und bei wie viel sagt ihr, nee, lieber wir sind doch nur die Jäger und nicht die gejagt werden wollen?
Ja, das Umfeld darf ruhig euphorisch sein. Ich denke, das tut uns als Mannschaft natürlich auch gut. Gerade nach so Erfolgserlebnissen wie gegen Düsseldorf jetzt, wenn du durchs Stadion gehst und alle applaudieren ja und feiern dich ab, ist das natürlich ein schönes Gefühl und da darf man euphorisch sein. Aber wir in der Kabine sind da schon sehr selbstkritisch, was unsere Leistung auch angeht. Wir wissen natürlich, dass nicht alles perfekt war, was wir jetzt in dieser Saison gespielt haben, sondern dass wir noch ein ordentliches Stück Arbeit vor uns haben. Aber,
und es war ja auch knapp nach dem 1-0. Ich habe das ja auch gesehen. Da hätte durchaus der Ausgleich geschehen können. Und wer weiß, wie es dann gelaufen wäre. Aber das zeigt ja, dass er dann in kritischen Situationen im richtigen Moment das 2-0 macht. Und das zeigt ja auch eine Mannschaft, die dann zu Größerem dann was schaffen kann.
Ja, wir gucken mal rein in das 1-0. Also es ging los mit einem neuen Mann, das muss man auch sagen. Er kam, also ist auch ein Bayer insofern, als dass er in München geboren wurde, einst bei den Löwen groß geworden ist. Die Rede ist von Christopher Schindler. Und dann hat er ein Kopfballtor gemacht. Das ist insofern bemerkenswert, weil er ist ja eigentlich ein Defensivspieler. Kam von Huddersfield, also war auch in der Premier League aktiv. 74 Spiele, ein Tor. Jetzt erstes Spiel, zweite Liga, zack, ein Tor. Was ist das für ein Typ? Ist das vielleicht sogar der Königstransfer?
Ja, ich finde, dass wir im Allgemeinen super Transfers in dieser Saison getätigt haben und auch in der vergangenen Saison mit dem Umbruch startend finde ich, dass wir eine gute Mannschaft gebildet haben. Aber am Beispiel Schindler ist es natürlich so, dass er uns unglaublich weiterhilft und er uns als Mannschaft sehr gut.
War der nicht lange verletzt?
Ja, er kam jetzt aus einer längeren Verletzung und hatte Knieprobleme gehabt, aber er hat auch in der Vorbereitung ein bisschen kürzer treten müssen, aber ja, sein Fitnessstundenzustand ist natürlich perfekt und dass er uns so jetzt am Wochenende geholfen hat, freut uns natürlich extrem.
Und kopfballstark ist er natürlich, ne? Also von daher kann man bei einer Ecke, kann das durchaus mal sein, dass ein Innenverteidiger ein Tor macht. Ne?
Da erinnert man sich an Uwe Seeler mit dem Hinterkopf. Ne?
der war noch ein bisschen kleiner wahrscheinlich, aber trotzdem, Christopher Schindler insofern auch interessant, als sie bei 1860 damals waren in der Verantwortung, war er noch ein bisschen jünger, aber er war aus dem Jugendbereich herauskommen. Haben Sie ihm zugetraut, dass er auf der Insel tatsächlich ja mal Premier League gespielt hat mit Huddersfield, damals noch unter Ex-Schalke-Trainer David Wagner?
Ja, und also er war immer robust, ne, und kopfballstark. Und das sind ja Eigenschaften, die auf der Insel und in England helfen, wenn man da Fußball spielt. Auch ein Auge, gutes Auge. Also war schon sinnvoll und fand ich einen guten Schritt für ihn. Wir hatten dann ja auch mit Michael Hefele, der damals von Dynamo Dresden dann auf die Insel gegangen ist, einen ähnlichen Typ, der dann auch da seine Sporen sich verdient hat und die dann natürlich dann auch mit Huddersfield mit einer traumhaften Geschichte dann auch aufgestiegen sind, mit einem Spiel im Wembley von 90.000 und dann in die Premier League aufgestiegen sind. Das war natürlich ein tolles Erlebnis und das hat er sich absolut verdient, aber ich freue mich natürlich genauso, dass er jetzt wieder in Deutschland ist und wir hier seine Tore bewundern können.
Tja, eine etablierte Größe ist Christian Martin, ja, der Mann hier von mir aus gesehen rechts und wir gucken mal ein paar Paraden rein, auch vom Wochenende. Mittlerweile klar die Nummer 1. Es war auch nicht leicht, ne? Nach dem Abstieg mit dem HSV, dann der Abstieg in Nürnberg. Und dann haben sie aber nach diesem Abstieg, das war 2019, daher kamen auch die Bilder, die wir gerade in dem Film gesehen haben, gesagt, ich bleibe 5 Jahre. Klares Bekenntnis. Wie kam es dazu?
Ja, es hat sich die Frage für mich gestellt, ob ich jetzt nochmal einen anderen Weg gehen wollte. Es hatte auch ein paar Interessenten gegeben aus der ersten Liga, auch aus dem Ausland, aber ja, der Abstieg mit dem Club, auch wenn sich das ein Stück weit komisch anhört, war trotzdem ein geiles Erlebnis, weil wir als Verein so zusammengestanden sind. Also ich kann mich noch wie gestern daran erinnern, als wir nach dem Abstieg vor die Kurve gegangen sind und wie uns wirklich das ganze Stadion applaudiert hat für unseren Einsatz in der Saison. Und das hat mir einfach aufgezeigt, dass ich hier an einem richtigen Ort bin, und dementsprechend wollte ich auch ein klares Zeichen setzen und habe meinen Vertrag dann längerfristig verlängert.
Also das ist tatsächlich eine Aussage, die ich noch nie gehört, dass jemand sagt, der Abstieg war ein geiles Erlebnis. Aber wenn es wirklich so war, verdient das ja Respekt. Und mittlerweile haben sich die Sachen insofern gedreht, als dass Nürnberg eben wieder eher Richtung Aufstieg denken darf als Richtung Klassenerhalt, auch wenn man verbal tief stapelt. Sie sind im Mannschaftsrat. Sehen Sie sich selber als Führungsspieler?
Ja, natürlich, klar. Ich habe jetzt die erste Liga kennenlernen dürfen mit Darmstadt, HSV, und dementsprechend habe ich jetzt auch schon einiges erlebt, und das versuche ich dann auch gerade in so einer jungen Mannschaft, die wir eben im Moment auch sind, dann auch hineinzubringen, meine Erfahrungen, und dementsprechend, ja, finde ich schon, dass ich die Führungsrolle gerne annehmen möchte.
So, der Blick von außen. Ich meine, Martini hat tatsächlich ja ein großer Name in der zweiten Liga, eben mit schon einigen Bundesligaspielen auch im Gepäck. Welches Kompliment machst du ihm?
Ja, wenn ich gerade die Szenen dann auch gesehen habe, dann sieht er auch noch so ein bisschen aus wie Manuel Neuer. Ich weiß nicht, ob das mal einer gesagt hat.
Das habe ich schon öfters gesagt.
Nein, also von der Qualität und dann die Erfahrung eines Torhüters, die kommt ja dann mit den Jahren zu reifen, um dann auch im Spielerrat und Kapitän zu sein, voranzugehen, das, was man erlebt hat, anzubringen und dann weiterzugeben. Also so wächst ja dann auch eine Mannschaft und das Standing in einer Mannschaft heran.
Ja, schon mal Manuel Neuer persönlich getroffen?
Nur bei den Spielen.
War gut. Noch kein gemeinschaftliches Foto
gemacht,
das quasi Double und Original.
Aber du siehst wesentlich jünger aus, ja.
Danke.
Wesentlich. Wir gucken auf eine Szene und reden dann mal über den Trainer der Nürnberger. Es gab eine Rudelbildung. Also Robert Klaus ist ja einer, der letztes Jahr bundesweit bekannt wurde, weil er sich verbal so ein bisschen verdribbelt hatte mit der abkippenden Sechs. Und da haben alle gedacht, was ist das für ein Typ? Hier sehen wir ihn mal sehr emotional. Gleich kommt er nicht nur ins Bild da links, jetzt geht er wieder weg. Und dann diskutiert er auch mit Ruben Hennings. Also ist das ein emotionaler Typ oder ein analytischer?
Ja, beidseits. Also klar bringt er jeden Tag diese Emotionen rein, die man im Fußball natürlich auch braucht. Und klar, diese Szene, das ist eine Aktion, die ist direkt vor der Trainerbank passiert. Und wäre das auf der anderen Seite passiert worden, dann ja, wäre da nichts passiert. Ne? Und dementsprechend, schon ein emotionaler Typ, aber so sollte er auch sein im Fußball.
Ja, das ist die eine Seite, und darum haben wir die Szene auch nochmal rausgeholt, weil er sich danach selber auf der Pressekonferenz dazu geäußert hat, und das war wirklich bemerkenswert.
Ja, es war einfach der Situation, dem Räumlichen geschuldet. Ja. Also wenn es auf der anderen Seite passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich noch nicht mal aufgestanden, weil ich es aber nicht gesehen hat. So war, stand ich halt gefühlt einen Meter daneben und habe die ganze Dynamik mitbekommen. Und dann sind es einfach Emotionen, die da hochkommen. Das ist sinnlos, das macht ja gar keinen Sinn, dass wir als Trainerbank da irgendwie uns noch mit reinhängen. Das ist auch nicht gut von uns gewesen, dass wir das gemacht haben. Aber es war halt einfach, die Spieler kamen auf und zu, und es war wie ein Reflex, einfach dann da dem Spieler mitteilen zu wollen, dass er jetzt gerade sich nicht gut verhalten hat. Also völlig sinnlos von uns als Bank, nicht gut.
Also man hört, in Nürnberg spricht man eine klare Sprache. Abstieg kann total wunderschön sein quasi. Das haben wir eben gerade vom Spieler gehört. Auch der Trainer mit offenen Worten. Er kommt ja aus der Leipziger Schule. Und viele sagen, Mensch, der auch unter Nagelsmann damals noch, hat eben das Spiel auch gelernt. Ist das tatsächlich seine Spielidee, die ja höchst erfolgreich war in Leipzig?
Ja, natürlich. Es ist klar, dass wir viel Umschaltphasen in unserem Spiel haben möchten. Ich denke, das hat man jetzt auch in den Partien gesehen. Gerade in der vergangenen Saison war es so, dass wir öfters den Ball abgegeben haben und dann ordentlich nachgejagt haben. Aber in dieser Saison haben wir schon den nächsten Schritt gemacht. Wir wollen natürlich auch probieren, den Ballbesitz in unserer Phase, in unserer Zone eben zu erhöhen. Und also man merkt schon so ein bisschen die Leipziger Schule aus ihm hinaus. Ne?
Also kurze Blitzumfrage zum Abschluss von Nürnberg. Wann steigen die auf?
Also wenn sie so gut weitermachen, bestimmt in den nächsten 3 Jahren.
Ja, gehe ich mit.
Olaf, du auch?
Ja, aber ich glaube, es wollen 10 Mannschaften aufsteigen. Das wird schwer.
Genau, und eine Mannschaft will das auch so gerne, Werder Bremen. Aber die haben völlig andere Sorgen. Gestern das Debakel gegen Paderborn. Markus Anfang ist nicht zu beneiden. Er hat kaum Spieler, dazu Baumann-Rausrufe. Und genau jener Geschäftsführer, Frank Baumann, und das rechnen wir ihm hoch an, wird sich gleich stellen. Er wird gleich live aus Bremen zugeschaltet sein. Wir reden über Werder, wir reden über Schalke und wir reden natürlich auch über Hannover 96. Tolle Themen noch im Doppelpass, zweite Bundesliga. Und das Tippspiel Spiel, was wir haben in der zweiten Liga, hat auch schon offenbart, es ist verdammt schwer, richtige Ergebnisse vorherzusagen, weil sie einfach so kurios bislang gestartet ist, unsere zweite Bundesliga. Gleich also mehr hier im Doppelpass. Zurück beim Doppelpass, zweite Bundesliga mit Weltmeister, Schalke-Legende und Sport1-Experte Olaf Thon, mit Nürnbergs Nummer 1 Christian Martinia und mit Hannover 96 Geschäftsführer Robert Schäfer. Und wir freuen uns jetzt, live nach Bremen schalten zu dürfen, wo der Geschäftsführer Frank Baumann uns zugeschaltet ist. Wir reden gleich über Werder Bremen, schauen aber vorher auf diese drei Mannschaften, denn Werder ist ja Teil der Krisenriesen, die es in der zweiten Liga gibt. Unser Beitrag, der da heißt, so schaut's aus.
Von wegen Super League, von wegen große Namen des deutschen Fußballs, Bremen, Schalke, HSV. Ja, wo sind sie denn, die legendären Altmeister und Aufstiegsfavoriten? Dümpeln schiedlich-friedlich im Niemandsland der Tabelle. So schaut's aus. Der HSV liebt die Zahl 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, dreimal hintereinander Vierter. Aktuell 4 Punkte und der vierte Versuch, endlich aufzusteigen. Aber bei aller Liebe, wenn du schon in Hamburg nur noch zweite Kraft bist, dann spricht nicht viel dafür, dass du am Ende erstklassig wirst. So schaut's aus. Schalke will den direkten Wiederaufstieg schaffen, was sonst? Die Realität sieht so aus. Der erste Aufstiegsplatz ist genauso weit weg wie der erste Abstiegsplatz. Daher ein gut gemeinter Rat. Wenn sie wirklich aufsteigen wollen, sollte sich Königsblau weniger am HSV orientieren, sondern an denen, die wirklich oben stehen. So schaut's aus. Das trifft auch auf Werder Bremen zu. Erst solide gestartet, dann blamiert im Pokal und jetzt zu Hause von Paderborn zerlegt worden. Das bringt die Verantwortlichen in Erklärungsnot. Funktioniert in Bremen die 3K-Regel nicht? Köpfe, Kader, Kohle? Wo passt's denn nicht bei Werder? Und was ist zu tun? Köpfe rollen? Köpfe freikriegen? Die gute Nachricht lautet, die Saison ist ja erst am Anfang. So schaut's aus.
Aber auch die einzige gute Nachricht, dass die Saison so kurz ist. Derzeit in Bremen wirklich Krisenstimmung XXL. Frank Baumann, erstmal herzlich willkommen und Respekt wirklich. Einen Tag nach diesem, ja auch für Sie persönlich wahrscheinlich schwierigen Erlebnis gegen Paderborn verloren. Dann auch selber noch der Sündenbock, das halbe Stadion hat Baumann rausgerufen. War das auch für Sie persönlich tatsächlich so eine Albtraumerfahrung?
Ja, erstmal schönen guten Abend in die Runde. Ja, ist natürlich nicht angenehm, es ist keine Frage, wobei ich natürlich auch extrem enttäuscht über das Spiel war, über die Leistung der Mannschaft und natürlich die Enttäuschung der Fans auch ein Stück weit ja verständlich ist, nicht überraschend ist. Wir haben 2 Jahre Abstiegskampf gehabt. Wir die Fans dürfen wieder mal ins Stadion kommen. Der ein oder andere Fan hat vielleicht auch gedacht, dass die zweite Liga ein Selbstläufer wird und dazu die brutal enttäuschende Leistung der Mannschaft. Das ist klar, dass der Frust dann natürlich auch sehr, sehr groß ist.
Also da klingt viel Verständnis für die Situation der Fans mit, aber klar ist auch, sie sind persönlich das Gesicht quasi des Misserfolgs aktuell für viele Zuschauer geworden. Der Abstieg, Sie haben es schon angesprochen, finanzielle Probleme XXL und dann eben eine Stimmung, die sehr gereizt ist mit einem Kader, der immer noch nicht ganz klar ist. Nehmen Sie die Rolle des Sündenbocks quasi an, weil Sie gar nicht anders können?
Ich bin in der Gesamtverantwortung und es ist natürlich auch, es sind Fehler gemacht worden von allen Beteiligten und da will ich mich überhaupt nicht ausnehmen. Trotzdem haben wir jetzt eine sehr, sehr herausfordernde Situation zu meistern, nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich. Und wir haben immer betont, dass die wirtschaftliche Gesundung des Vereins an erster Stelle steht und dass natürlich darunter auch die sportliche Qualität im ersten Schritt vielleicht auch mal leidet, ist auch ganz normal. Wir haben nach dem Abstieg sehr, sehr klar gemacht, wie der Weg aus dieser Krise aussehen wird, dass wir dort Geduld brauchen, nicht nur was den Kader betrifft, sondern insgesamt. Wir haben 2 sehr schwierige Jahre gehabt. Das Selbstvertrauen ist einfach nicht da. Das muss sich erst wieder erarbeitet werden. Und da ist es natürlich auch ein Stück weit normal, dass auch der eine oder andere Rückschlag kommt. Und wir müssen eben zusammenbleiben, wir müssen geschlossen bleiben, was Werder, glaube ich, sehr, sehr lange ausgemacht hat. Und wir arbeiten sehr, sehr intensiv natürlich daran, dass wir den Kader in den nächsten Tagen bis zum 31.08. dann auch so vervollständigen, dass wir eine sehr, sehr junge, entwicklungsfähige Mannschaft haben. Auch das haben wir betont, dass wir einen Wiederaufbau betreiben wollen, eine neue Mannschaft letztendlich entwickeln wollen. Auch das braucht Zeit, braucht Geduld und das alles in einer sehr, sehr herausfordernden Liga.
Ja, also alles zwar verständlich, aber Geduld wird man in Bremen wahrscheinlich nicht unendlich haben. Olaf, ist das eher ein frommer Wunsch, was er sich da wünscht, dass man dieser Mannschaft und dem Verein nach einem Abstieg, nach Jahrzehnten Geduld gibt? Das hat man auf Schalke ja auch nicht, aber in Bremen erst recht nicht.
Ganz genau. Und wenn man dann so hoch verliert zu Hause, ist klar, dass die Fans jetzt wieder dazukommen, die sind unzufrieden und brauchen natürlich einen Sündenbock. Und das kann er ab, das muss er abkönnen. Aber die große Problematik war ja für Werder, die konnten ja gar nicht planen, die neue Saison. Und jetzt schon nach 3 Spielen zu fragen, ist er jetzt, muss er raus? Und ich denke, man muss 10 Spieltage erstmal abwarten, dass man eine Tendenz erkennen kann. Und wenn man diese Fluktuation sieht bei Werder Bremen, 20 Leute sind fast gegangen und genauso viele kamen dann hinzu. Und da muss man, wie er gerade sagte, eine junge Mannschaft aufbauen und muss damit leben, auch im Mittelfeld der zweiten Liga vielleicht 1 oder 2 Jahre zu sein. Ich habe zwar vorhin auch gesagt, am besten ist, du gehst sofort hoch. Aber mit diesen Problemen, mit denen Werder Bremen zu kämpfen hat, ist doch keine Ruhe prognostiziert und nicht möglich. Also von daher muss man die Ruhe haben. Aber die Fans werden das mit Sicherheit nicht haben. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, weil das betrifft ja nicht nur Werder Bremen, sondern viele andere Vereine auch.
Bleiben wir mal bei Werder, Frank Baumann. Sie versuchen den Fans ja immer wieder beizubringen, quasi, wie dieser Weg sein kann. Nun wird man in 2 Wochen so ein kleines Fazit ziehen, wenn die Transferperiode zu Ende ist. Ist das auch für Sie das Zeugnis dann, dass Sie sagen, daran will ich mich messen lassen, dann ist der Kader so, wie ich mir das auch vorstelle?
Ich würde es mal als Zwischenzeugnis beschreiben. Das Endzeugnis gibt es am Ende der Saison. Daran werden wir letztendlich gemessen. Und wir haben die Herausforderung genannt. Wir haben eine wirtschaftliche Situation durch die Pandemie insbesondere gehabt. Der Abstieg kam natürlich noch dazu, dass wir gezwungen waren, erst Verkäufe zu realisieren, auch in einem größeren Ausmaß, dass wir auch das Gehaltsgefüge weiter reduzieren, obwohl wir schon deutlich reduzierte Zweitligagehälter in den Verträgen auch beinhaltet hatten. Und so, dass wir von vornherein uns klar war, dass der Kader erst sehr, sehr spät stehen wird. Und natürlich muss ich mich daran messen lassen, wie am 1.9. der Kader aussieht und welche Qualität dahinter steckt, wie der zusammengestellt ist. Aber nochmal, wir haben sehr, sehr viele junge Spieler schon integriert in die Mannschaft. Auch das wird ein Weg bei Werder in der Zukunft sein, dass wir eben neue Werte schaffen müssen, dass wir Spieler entwickeln wollen, die wir aus unserem Leistungszentrum eben schon integriert haben und dort eine wirklich schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen.
Also Sie sagen selber, das Zwischenzeugnis gibt es Ende des Monats und dann eben Ende der Saison das Abschlusszeugnis. Was soll denn da drin stehen bei Werder? Aufstieg, Klassenerhalt, irgendwas dazwischen oder vielleicht sogar der Durchmarsch nach ganz unten? Was glauben Sie, ist am realistischsten im Zeugnis?
Auch da möchte ich nochmal betonen, dass wir auch wirtschaftliche Ziele zu erreichen haben. Auch die haben wir durch die Verkäufe, die wir jetzt getätigt haben, noch nicht komplett erreicht. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Auch das wird häufig vergessen. Die damit verbundenen Einnahmeausfälle sind auch noch nicht vorbei. Also wir haben dort sehr große Herausforderungen zu meistern und die wirtschaftliche Gesundung, die wirtschaftliche Stabilität des Vereins steht an allererster Stelle. Parallel wollen wir natürlich einen guten Kader zusammenstellen, der erfolgreichen offensiven Fußball spielen kann. Wir haben mit Markus Anfang einen Trainer verpflichtet, der dafür steht, der auch so eine schwierige Situation in Köln mit einem Abstieg eines Traditionsvereins, mit der dazugehörigen Unruhe, die es eben auch im Umfeld gibt, letztendlich auch schon kennt. Und das merken wir auch jetzt schon, dass Markus das sehr, sehr gut moderiert und genau weiß, an welchen Stellschrauben zu drehen sind.
Also wir reden gleich auch über den Trainer, aber Robert Schäfer, wenn er sagt, die wirtschaftliche Gesundung des Vereins hat oberste Priorität, das will ja, salopp gesagt, eigentlich kein Fan hören, weil er will den sportlichen Erfolg haben in Bremen.
Das ist auch absolut verständlich, aber wir müssen, glaube ich, mal wirklich wieder und wieder deutlich machen, wir kommen aus einer oder sind in einer Pandemie mit Zuschauereinnahmeausfällen. Ich kann mich noch an die letzte Lizenzierung erinnern, da wurde angenommen, man könnte mit voller Auslastung für diese Saison planen. Jetzt sehen wir, das wird auch nicht kommen. Also auch da gibt es wieder Herausforderungen und man muss auch mal sagen, das ist auch eine gute Leistung in einem schwierigen Transfermarkt. Das ist momentan wahrscheinlich einer der schwierigsten Transfermärkte seit langem. Also wenn man diese Ausuferung an der Spitze mal abzieht, sondern so das, ich sag mal, das normale Geschäft sieht. Und da solche Veräußerungserlöse und Verkäufe zu erzielen, ist erstmal eine gute Leistung. Aber es ist eben eine schwierige Situation für Werder. Und wie Frank Baumann eben sagt, dass selbst mit den Verkäufen, die jetzt passiert sind, die schon sehr, sehr beachtlich sind, dass da noch nicht das Ziel erreicht ist, ist natürlich schon auch ein Signal, wo alle Fans sehen müssen, was die Stunde geschlagen hat. Und da geht es wirklich jetzt, bei Werder Bremen, aber auch bei anderen Vereinen, geht es wirklich um den Bestand des Vereins und um die weitere Existenz. Und das müssen wir uns einfach mal so deutlich machen. Wir waren auf diese Pandemie nicht vorbereitet, weil man sich wahrscheinlich auch gar nicht vorbereiten kann. Das Management versucht jetzt, damit umzugehen, in dieser Situation. Aber dem Fußball insgesamt und eben einzelnen Vereinen auch, steht das Wasser eben bis zum Hals. Und
ja, gut, wobei, wenn ich Sie da unterbrechen darf, natürlich ist es so, dass die Pandemie alle Vereine getroffen hat, aber Werder hat ja auch offensichtlich auf anderen Feldern sehr, sehr schwerwiegende Fehler gemacht, sonst wäre ja all das nicht passiert, ein Abstieg nach so vielen Jahrzehnten und jetzt die wirtschaftliche Not. Nochmal nachgefragt bei Frank Baumann, ist es denn so, dass das Geld, was jetzt gerade eingenommen wird, auch unter anderem mit Sargent, mit Augustinsson für gut 5 Millionen nach Sevilla, fällt das eigentlich in diesen Rettungstopf des Vereins, dass man überleben kann, oder ist das jetzt Geld, was man transferieren kann?
Nein, das möchte ich auch nochmal klarstellen. Wir haben aktuell keine Insolvenzgefahr. Dadurch haben wir, also durch die Transfers, die wir jetzt getätigt haben, aber auch durch Maßnahmen wie Darlehen, aber auch die Mittelstandsanleihe, die wir aufgelegt haben, sind wir liquiditätsmäßig sehr, sehr gut aufgestellt. Also da gibt es keine Probleme. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir natürlich auch Gewinne erzielen müssen in der Zukunft, weil die letzten 2 Jahre natürlich stark auf das Ergebnis und insofern dann auch auf das, oder wir sind ins negative Eigenkapital gerutscht und wir müssen natürlich auch Gewinne erzielen. Und Gewinne erzielt man, indem man einerseits die Kosten reduziert. Auch dort wurden harte Entscheidungen getroffen. Auch die Kaderkosten nochmal müssen noch weiter reduziert werden. Andererseits müssen wir natürlich auch die Gewinne steigern. Und dadurch, dass wir noch nicht mit Vollgas spielen können, müssen wir diese Gewinne in erster Linie auch durch den Transfermarkt erzielen.
Gut, da ist jetzt schon viel gemacht. Wo klemmt es noch am meisten? Also wer soll noch weg und wo muss noch investiert werden? Weil tatsächlich auch der eigene Trainer ja mittlerweile sagt, nicht nur offensiv, auch defensiv, mir fehlen überall Spieler.
Ja, also wir haben defensiv schon genügend Spieler. Wir haben ein sehr, sehr schlechtes Defensivverhalten insgesamt als Mannschaft gegen Paderborn gezeigt. Das müssen wir definitiv verbessern. Am meisten drückt der Schuh im Sturm. Das haben wir auch schon seit einigen Tagen immer wieder platziert, dass wir dort einen Außenstürmer noch verpflichten möchten, dass wir noch einen zentralen Stürmer verpflichten möchten. Das hat im Moment die oberste Priorität.
Da ist ein Name, der immer wieder genannt wird, Marvin Ducksch. Zumindest in Bremen sagen viele noch, der kommt vielleicht von Hannover 96. Wollen Sie ihn gerne haben, Frank Baumann?
Ja, es gibt im Moment sehr, sehr viele Gerüchte. Das ist, glaube ich, normal. Es werden sehr, sehr viele Namen gespielt. Und ich bitte da um Verständnis, dass ich mich zu einzelnen Namen auch nicht äußern möchte.
Na gut, aber der eigene Trainer sagt ja, der hat ja schon in Kiel mit ihm zusammengearbeitet. Das wäre einer für Werder. Gab es schon Gespräche oder nicht?
Nein, also nochmal, ich möchte da keine Gerüchte aufnehmen, dass Markus Marvin Ducksch schon mal trainiert hat. Ja, das stimmt, aber ich glaube, dass Hannover und ja, da kann der Schäfer natürlich deutlich mehr sagen, natürlich auch so einen Spieler sehr, sehr ungern gehen lassen würde. Das ist, glaube ich, ganz, ganz normal. Das ist selbstverständlich und insofern muss man eben auch immer sehen, welche Spieler sind denn überhaupt auf dem Markt.
Tja, und die Frage ist ja nach Hannover. Ich meine, wir haben ja einen Geschäftsführer da. Marvin Ducksch, in Bremen hofft man, also viele Fans hoffen darauf, dass er als Stürmer, der ja auch in Bremen beim Eröffnungsspiel getroffen hat, tatsächlich dann rüberwechseln würde. Wie realistisch ist das?
Die Bremer Fans muss ich enttäuschen. Markus Mann hat alles dazu gesagt. Die Frage stellt sich nicht für uns und damit ist das Thema erledigt.
Also ausgeschlossen?
Ausgeschlossen.
Gut, also braucht man eine Alternative, Frank Baumann. Über Namen will man nicht reden. Sie haben aber selber ja vor Monaten schon gesagt, es wird wahnsinnig viel noch passieren. 10, 15 Transfers werden wir mindestens machen. Jetzt sind es, glaube ich, 7 Abgänge innerhalb der letzten 10 Tage gewesen. Aber die Fans fordern Neuzugänge. Wann geht's los? Wann geht's in die andere Richtung? Wann wird der Bus wieder voller und die Kabine?
Also die Kabine ist voll, wir haben genügend Spieler, nichtsdestotrotz nochmal, wir werden was machen, wir müssen was machen auf einigen Positionen, das ist überhaupt keine Frage. Wir arbeiten sehr, sehr intensiv dran, wir werden aber trotzdem nicht in Aktionismus verfallen, auch wenn die Unruhe, die Ungeduld auch in dieser Frage natürlich sehr, sehr groß ist, sondern wir werden nur einen Spieler verpflichten, wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass er wirklich zu uns passt, dass er uns besser macht und dass er natürlich auch finanzierbar ist.
Dann schauen wir mal kurz auf Spielszenen, denn da drückt der Schuh gewaltig. Olaf, wir gucken mal auf das 1:0, also das für die Gäste aus Paderborn, das am Ende nach einer Verletzung auch Toprak war, schon ein bisschen angeschlagen. Hatte vorher einen Zusammenprall, ist drin geblieben, hier haben wir ihn mal gehighlightet und dann fehlt er hinten. Und also ich habe selten eine Flanke gesehen, wo so wenig im Strafraum am Abwehrpersonal war.
Ja, das stimmt. Frank hat es ja auch wirklich gesagt, dass man wirklich haarsträubende Fehler gemacht hat in der Zuordnung im Stellungsspiel und dass man dann durch so eine einfache Flanke keinen Druck ausgeübt auf den Flankengeber und in der Mitte lässt man dann ihn frei stehen, obwohl man ringsherum Gegner in der Überzahl hatte. Und das zeigt natürlich, dass alle verunsichert sind. Und dann gerade Toprak, der die Abwehr zusammenhalten soll, der ist ja da wirklich brutal gegen die Bande gestoßen. Da kann ich mir vorstellen, dass der nicht mehr gut zurücklaufen konnte, wie wir das gleich im Trab dann auch sehen. Und da kommen viele Dinge jetzt zusammen. Und unterm Strich kann ich nur hoffen, weil der Druck jetzt unheimlich groß wird von den Fans auch. Wir haben das auf Schalke auch erlebt. Und da wird noch einiges auf Frank Baumann zukommen. Und ich hoffe, dass man da... Wir sehen hier nochmal, wie schwer das dann auch gewesen ist und da hätte noch viel mehr passieren können. Und das Entscheidende wird auch sein, dass man nicht in Aktionismus verfällt, gerade was auch den Trainer betrifft. Also da dem Trainer die Stange zu halten, ist ganz, ganz wichtig. Markus Anfang hat die Erfahrung, das wurde auch gerade deutlich und da muss man ihn jetzt auch machen lassen. Und ich glaube, der größte Fehler, der jetzt passieren könnte, Frank Baumann raus, der Trainer weg und wieder versuchen, wieder alles auf links zu drehen.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, richtig, Frank Baumann?
Da kann ich die Runde beruhigen, ja.
Gut, schauen wir nochmal auf das 2:0 und bleiben bei der Personalie Toprak. Wir haben gerade den Unfall mehr oder weniger mit der Bande gesehen. War es ein Fehler, ihn weiterspielen zu lassen, weil er auch beim zweiten Gegentor dann nicht wahnsinnig glücklich aussah?
Ja, insbesondere beim ersten Tor hat man wirklich ja gesehen, dass Ömer dort schon auch Probleme hatte. Ömer ist unser Kapitän, Führungsspieler, der sehr, sehr viel Erfahrung hat, der natürlich auch nicht bei der ersten Verletzung dann vielleicht direkt anzeigt, dass er runter muss. Vielleicht wäre es im Nachhinein die etwas bessere Entscheidung gewesen, aber auch dort muss man letztendlich auch ihm zugute halten, dass er der Mannschaft auch helfen wollte. Aber auch hier ist definitiv nicht nur Ömer beteiligt, sondern das ist die gesamte Mannschaft, die dort nicht gut verteidigt und das ist natürlich schon analysiert worden und das müssen wir natürlich schnellstmöglich abstellen.
Ein Wort zum Trainer, Markus Anfang. Viele Komplimente hat er bekommen. Er ist ja von Darmstadt rübergeholt worden, dann eben nach Bremen. Und er wird ja irgendwelche Versprechungen auch in den Gesprächen mit Ihnen bekommen haben. Klar, man wird ihm die Information gegeben haben, Junge, das wird schwierig werden, bis der Kader steht. Er selber aber sagt halt auch, also boah, das ist schon sowohl qualitativ als auch von der Mentalität keine Mannschaft, die momentan so konkurrenzfähig ist. Inwieweit ist der Bund zwischen Ihnen beiden nicht nur fest, sondern das, was Sie ihm in den Gesprächen damals versprochen haben, ist tatsächlich eingetreten? Oder ist das alles jetzt ein bisschen später gekommen, als er und Sie sich das gedacht haben?
Wir haben nichts versprochen. Das tun wir nie, was wir nicht einhalten können. Wir haben Markus sehr offen, transparent gesagt, wie unsere Situation ist, mit welcher Situation wir sehr wahrscheinlich auch in der Vorbereitung und Saisonstart noch leben müssen, was den Kader betrifft, dass es dort immer wieder auch Abgebe geben wird, dass der Kader sehr, sehr spät, sehr wahrscheinlich erst am 31.08. dann auch wirklich komplett ist. Da ist er absolut im Bilde und es gibt überhaupt keine unterschiedlichen Auffassungen. Auch wir in der Geschäftsführung, aber auch das Scouting-Team unter Leitung von Clemens Fritz hat natürlich den Anspruch, das Interesse, dass wir unseren Kader so schnellst wie möglich zusammen haben, dass wir die bestmöglichen Spieler auch bekommen, die wir bekommen können. Und auch dort muss man trotzdem einen gewissen Realismus an den Tag legen, weil auch da muss man festhalten, wir sind in der zweiten Liga, wir haben gewisse wirtschaftlichen Handschellen angelegt und dementsprechend versuchen wir natürlich die bestmögliche Lösung zu finden und auch da ist ja schon angeklungen, dass es natürlich um Qualität geht, es geht aber auch um Mentalität und es geht eben auch um die richtige Zusammenstellung des Kaders, was Charaktere betrifft, was Spielertypen betrifft und dort sind wir täglich im Austausch mit Markus und sind auch ganz klar alle einer Meinung, dass wir eben nur dann was tun, wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass uns der Spieler dann eben auch weiterhelfen wird.
Das klingt so gelassen, nur muss man aber auch sagen, es gibt ganz aktuelle Meldungen von verschiedenen Medien, dass Sie also nach dem Versuch oder zumindest nach der Idee mit Marvin Ducksch eben auch bei Philipp Hofmann in Karlsruhe nachgefragt haben. Und da hat sich Oliver Kreuzer, der zuletzt ja hier auch im Doppelpass saß, ganz aktuell geäußert und hat gesagt, das ist unmoralisch, dass Werder jetzt versucht, an unserem Topstürmer zu baggern. Was antworten Sie? Der Zeitpunkt sei extrem ungünstig.
Da müssen Sie Oliver Kreuzer fragen, was er mit unmoralisch meint. Ich weiß nicht, wenn man 3 Wochen vor Transferende im Austausch ist, sich erkundigt, ob ein Spieler zur Verfügung steht und dann eben auch letztendlich natürlich die Wichtigkeit des Spielers immer wieder herausgestellt wird vom aktuellen Verein. Das ist ja ganz normal, aber wir waren da im Austausch, wir haben das Interesse eben auch bekundet und ja, Oliver hat dementsprechend auch gesagt, dass er natürlich den Spieler eigentlich auch nicht abgeben möchte, aber wenn wir ein Angebot machen wollen, dann können wir das tun und was daran unmoralisch ist, wirkte, das muss Oliver dann eben auch ausführen.
Aber das Angebot wird es geben von Werder?
Nochmal, wir haben uns mit der Personalie beschäftigt. Auch da, Oliver Kreuzer hat sich sehr klar geäußert. Wir waren dort im Austausch und sind auch weiter im Austausch. Aber wenn der KSC entscheidet, dass er den Spieler nicht gehen lässt, dann akzeptieren wir das natürlich.
Ja, was sagt man als Konkurrent und auch als Kollege? Normales Geschäftsgebaren oder Oliver Kreuzer zu Recht ein bisschen not amused?
Ich kann das nicht einschätzen, weil ich die Gespräche nicht kenne. Natürlich möchte er jetzt wahrscheinlich Karlsruhe Ruhe haben. Das kann ich verstehen. Es geht uns nicht anders. Aber es ist natürlich auch im Fußball so, dass es Wechsel gibt. Und solange Transferfenster offen ist, muss man sich mit den Fragen auseinandersetzen. Und wo da jetzt Moral anfängt oder aufhört, das ist dann immer im Einzelfall vielleicht zu bewerten. Aber es ist jetzt nicht völlig ungewöhnlich.
Denke auch.
Doch, also. Ist doch normal. Also ja. Ist ja in der Verpflichtung, überall nachzufragen. Und man könnte das ganz schnell lösen, wenn das Wechselfenster schließen würde, wenn die Saison losgeht. Ja. Also das muss unbedingt geschehen in der ersten und in der zweiten Liga. Dann hätte man diese Probleme nicht, weil die warten alle jetzt bis zum letzten Moment und hat große Probleme.
Tja, also Frank Baumann, das sind wirklich schwierige Wochen und Tage für Sie. Wir gucken mal auf die nächsten Gegner. KSC, dann, also ausgerechnet dann noch gegen den KSC, Rostock, Ingolstadt und dann das Derby gegen den HSV. Wie optimistisch darf man sein? Weil es wird viel logischerweise gerade kritisiert. Wo nehmen Sie selber den Optimismus hin, dass die nächsten Wochen, Transferperiode und eben auch dieser weitere Start der zweiten Liga für Werder doch noch ein Happy End hat?
Also erstmal glaube ich, dass die Mannschaft nach dem Spiel gegen Paderborn eine Reaktion zeigen möchte, dass die Mannschaft auch besser spielen kann, dass jeder einzelne Spieler besser kann. Davon bin ich absolut überzeugt. Wir müssen den Spagat einfach hinbekommen zwischen dieser Demut, die ja auch heute schon angeklungen ist in der Runde, was die zweite Liga betrifft. Wir müssen die zweite Liga annehmen. Andererseits brauchen wir natürlich auch Selbstbewusstsein. Wir brauchen Überzeugung in unseren Aktionen auf dem Platz eben auch. Und ne, diesen Spagat müssen wir hinbekommen und diese ja, Selbstsicherheit, dieses Selbstvertrauen müssen wir uns erarbeiten im Training, aber auch in jeder einzelnen Aktion im Spiel.
Dann sagen wir erstmal bis hierhin vielen Dank nochmal. Frank Baumann nach Bremen, toll, dass Sie sich gestellt haben und wir drücken Werder die Daumen, nicht nur mit guten Transfers, sondern dann auch in der zweiten Bundesliga. Lieben Gruß nach Bremen.
Sehr danke, alles Gute, schönen Abend noch.
Also, Werder Bremen bleibt ein großes Thema. Boah, es ist wirklich schwierig. Ein großer Name. Ich meine, ihr spielt, glaube ich, erst im November mit Nürnberg dagegen. Aber trotzdem hat man erwartet, auch als Spieler in dieser Liga, dass Werder solche Probleme hat?
Naja, wenn man das jetzt mal mit unserer Situation vergleicht, ist es so, dass wir natürlich den Luxus hatten, dass Dieter Hecking so viel Gas gegeben hat, dass wir direkt zum Trainingslager die komplette Mannschaft also beisammen hatten und den Kader fertig hatten. Und ich glaube, das ist schon von Vorteil,
ja. Ja, die Krisenriesen.
Das war natürlich bei Werder ein bisschen anders, weil sie ja erst noch verkaufen mussten. Und da natürlich, wenn der ganze Markt weiß, dass du verkaufen musst, hilft das auch nicht bei den Preisen und das zu erzielen, was du erzielen musst.
Spielten ja noch lange um die erste Liga.
Spielten auch noch lange, wussten lange nicht, woran sie sind. Also das war eine extrem schwierige, herausfordernde Situation. Und wir haben ja schon gegen Werder gespielt. Und von den Spielern, gegen die wir gespielt haben, sind, glaube ich, schon 3 oder 4 die in der Anfangself standen, schon nicht mehr dabei. Ja. Also da ist unheimlich viel in Bewegung und ich sehe das wie Olaf Thon, also man müsste dieses Transferfenster ja wirklich beenden, bevor der erste Spieltag anfängt, damit dann wirklich ganz Ruhe ist. Weil das führt zu, das verliert man so viel Energie und so viel Kraft, dass noch in der Tagesaktualität werden dann Entscheidungen getroffen, die dann oft unter Druck passieren und da trifft man ja meistens nicht die besten Entscheidungen.
Du musst Bremen, das vielleicht noch zum Abschluss, ja in 2 Wochen tatsächlich alle Karten auflegen, dann muss man den Kader beisammen haben. Ist das wirklich die Schicksalsfrage auch für Frank Baumann, wenn er bis dahin nicht geliefert hat und er einen Kader zusammen hat, der eben auch ein paar prominentere Namen hat als eigene Jugendspieler, dann wird es eng für ihn?
Also ich finde, wir sollten auch das, was wir vorhin gesagt haben, wir sind an Spieltag 3.
Na gut, aber das heißt, die Transferperiode schließt Ende des Monats.
Genau.
Und er sagt selber, bis dahin muss eine Menge passieren.
Richtig. Aber wie das dann greift, was dann passiert ist, kann man ja auch nicht sofort mit Schluss des Transferfensters beurteilen. Deswegen glaube ich schon, man muss dem Ganzen Zeit geben und auch eine schwierige Phase mal durchmachen. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal 5, 6 Spiele bei Fortuna, wo wir verloren haben. Da musst du durch und kannst dann trotzdem noch am Ende Erfolg haben. Aber da braucht man die Geduld und das ist schwer natürlich in so einem Umfeld wie Bremen, wo man Europapokalnächte gewöhnt ist und Wunder von der Weser, das durchzuhalten.
Ja, das ist auch auf Schalke übrigens schwer. Und damit kommen wir zu Königsblau. Auch da Abstieg, da natürlich schwierige Situation. Kein Heimspiel jetzt gewonnen, gegen den HSV verloren. Am Wochenende eine 1:1 gegen Aue. Inwieweit ist der Schalke-Start auch mehr als rumpelig?
Ja, sagen wir mal, er ist holprig. Und ich habe ja am Anfang gedacht, als das erste Spiel verloren gegangen ist gegen Hamburg, boah, Hamburg, die ziehen das locker durch. Und da sieht man mal, dann gewinnt man in Kiel, hat wenig Ballbesitz gehabt und deswegen war ich jetzt erfreut bei dem letzten Spiel, dass Schalke 65% Ballbesitz hat und dann in der 87. Okay, kann man ein Tor fangen? Fällt das nicht? Dann sagen alle, ach, der Trainer hat alles richtig gemacht. Also es hängt manchmal auch am seidenen Faden.
Ist es denn so, dass auf Schalke, du warst bei beiden Spielen im Stadion ja. auch, in Bremen ist, sagen wir salopp gesagt, die Hölle los. Die Fans sind nicht nur enttäuscht ob des Abstiegs, sondern glauben auch offensichtlich nicht so wirklich an den Neuanfang. Wie ist das bei Königsblau?
Ja, Gramotzes hat ja dann, ich weiß nicht, 8 Spiele dann noch gehabt in der ersten Liga und viele sagten, er wäre verbrannt dann gewesen durch die schlechten Leistungen und die nicht so guten Ergebnisse. Nein, Peter Knebel hat das mit Absicht gemacht, ihn da reingeschickt und man hat zu ihm gestanden. Dann auch jetzt in der zweiten Liga, auch wenn es nicht so gut läuft im Moment. Es ist durchschnittlich, aber es sind Tendenzen da. Es gab aber auch Probleme. Fährmann war kurz vorm Spiel, hat Corona gehabt. Latzer musste verletzt ausgewechselt werden gegen Hamburg. Und das muss man erstmal auffangen. Und deswegen bin ich so froh, dass man auch frühzeitig Terodde verpflichten konnte. Oder auch Latzer oder auch einige andere, Kaminski. Und da kann man noch so viele. Overjan, der über die linke Seite jetzt wirklich frischen Wind bringt. Da sind wirklich viele positive Dinge, die aber jetzt nicht ineinander greifen sofort. Und da muss man die Zeit haben. Und wenn man die sich nicht nimmt und getrieben wird und meint, jetzt Schalke 04 müsste auch 9 Punkte haben wie Regensburg, dann denkt man verkehrt.
Ja, das ist tatsächlich die Sensation bislang. Regensburg marschiert, hat, glaube ich, keiner auf dem Schirm gehabt. 3 Spiele, 3 Siege, glaube ich, kein Gegentor. Das ist schon irre. Bleiben wir aber mal bei Schalke. Ähnlich wie bei Bremen weiß auch jeder Verein, der mit Schalke verhandelt, die wollen noch ein paar loswerden. Kann also nicht so wahnsinnig teuer sein. 4, glaube ich, sind es noch, die alle eine Menge Geld verdienen und jetzt noch ein bisschen Geld bringen sollen.
Kabak zum Beispiel, genau. Der ja bei Liverpool war, den wir nicht genommen haben. Oder Omar Mascarell.
Ist Schalke also auch finanziell nach wie vor ein Pflegefall?
Also aus der Ferne würde ich sagen, kommt dazu noch das Thema Gehälter in der zweiten Liga. Und das macht die Situation schwierig. Man hat jetzt eine Umschuldung, glaube ich, machen können. Indem man
der Anleihe.
Der Anleihe, genau. Indem man die eine Anleihe sozusagen mit der anderen ablösen konnte, was ein ganz wichtiger Schritt war. Aber es ist nach wie vor eine schwierige Situation. Und gerade wenn du eben 60.000 Zuschauer im Schnitt gewöhnt bist und da eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenkst, sondern nur einen Haken machst bei Zuschauern Ausverkauf.
Wenn ich da einhaken darf, ich war jetzt da, es waren 20.000 da. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, das Stadion ist voll. Also da war eine Stimmung da und das ist ja auch das Schöne. Und da müssen wir so schnell wie möglich hinkommen, sonst passiert nichts Gutes, was gerade die finanzielle Seite betrifft, was Insolvenz und so weiter betrifft.
Also das Schlagwort kann es auch noch auf Schalke geben.
Nö, das habe ich jetzt einfach mal so reingeschmissen,
weil
Frank Baumann das ja ausgeschlossen hat. Und ich, so wie ich Christina Rühl-Hammers, die für die Finanzen auf Schalke verantwortlich ist, ist das auch kein Thema auf Schalke. Aber wie gesagt, was die Lohnkosten betrifft, will man die natürlich von der Payroll haben.
Das ist wahrscheinlich als Spieler, klingt das immer so, wenn sich hier die Geschäftsführer oder auch Vorstände über Gehälter, wirtschaftliche Gesundung, als Spieler und auch als Fan, guckt man ja viel mehr auf die Resultate und auf die Euphorie, die womöglich entstehen kann. Ist Schalke noch tatsächlich auch so ein Verein, wo man denkt, vor der Saison, die werden aber wahrscheinlich der schwerste Gegner in dieser Liga sein? Oder ist das nach 3 Spieltagen eigentlich auch schon in der Liga angekommen? Nee, die kochen auch nur mit Wasser.
Nein, natürlich. Ich denke, die ganzen Mannschaften wie HSV, Schalke, man kann sich nur das Eröffnungsspiel anschauen. Also es war ein klassisches Erstligaspiel vor 10 Jahren. Und das ist einfach überragend, was für Vereine in der zweiten Liga auflaufen. Und dementsprechend hatte ich natürlich schon vor der Saison auf dem Schirm gehabt, dass Schalke 04 am Ende der Saison ziemlich weit oben stehen wird. Und ja, aber wie wir es jetzt auch schon öfters jetzt schon gesagt haben, wir haben jetzt den 3. Spieltag und Schalke hatte auch einen Riesenumbruch. Und dementsprechend wird es da eben auch Zeit benötigen, um eben auch alle auf einen Nenner zu bringen.
8, 9 und 11, das sind die Tabellenpositionen dieser 3 großen Vereine. Wir gucken mal in die Szenen rein vom Wochenende gegen Aue. Ging ja insofern ordentlich los, als dass der Schalke führte. Olaf, kurz mal zum 1-0. Was ist da alles richtig gelaufen?
Terodde ist immer dabei, wenn irgendwas passiert. Bülter natürlich auch. Ein toller Pass, Drehung und dann super abgeschlossen von Draxler. Und da habe ich so gedacht, jetzt könnte es weitergehen, aber da wollte Aue nicht so ganz mitspielen. Also wirklich ein tolles Tor.
Schön, wenn ich dich korrigieren darf. Ein Weltmeister würde ich nie korrigieren, aber Draxler, ne? Man sagt immer noch Draxler quasi.
Hab ich Draxler gesagt?
Alles gut. Entschuldigung. Auf Schalke darf man auch noch Draxler erwähnen. Oh, danke. Mal gucken, ob der irgendwann noch mal in der Bundesliga
gab. Ich hoffe, er verzeiht mir.
Ja, alles gut. Aber das war die Führung, Terodde mit der Vorarbeit. Also das waren die Momente, wo auch die Fans wieder an einen großen Abend am Freitagabend geglaubt haben. Ja, und dann kam das 1-1. Auch da gucken wir rein. Die kalte Dusche, wie man dann immer so schön sagt, von Hertel. Welchen Vorwurf muss man der Mannschaft da defensiv machen?
Ja, sie waren nach der 60. Minute, 65. Minute wieder zu passiv. Natürlich sind die Spieler, die kurzfristig geholt wurden, auch nicht alle noch nicht topfit. So musste er Wechsel vornehmen. Er hat ja auch das System geändert. Jetzt kann man sagen, hinten Becker, der hätte da aufpassen können. Aber das ging dann viel zu schnell. Die Fehler sind vorher passiert worden. Und
wir gucken mal auf Fährmann und dann Christian Martinian vielleicht als Torwart muss man doch irre werden. Da sind so viele Abwehrspieler und hinten ist einer völlig frei. Er macht die Geste, aber ich glaube innerlich fragt er sich auch, da lief alles falsch.
Aber das ist so ziemlich der Klassiker. Wirklich alle gucken Richtung Ball, inklusive Torwart, und dann stiehlt sich einer am Rücken weg und steht dann komplett blank. Ich glaube, in der Situation wollten alle wirklich diesen Querpass verteidigen und haben dann
Ralf einfach den... kann ja nicht rausgehen, weil er muss ja die kurze Ecke zumachen. Genau. Das Schlimmste ist, was passieren kann, der Torwart macht die kurze Ecke auf und bekommt den Ball dann da rein.
Ja, Ralf wollte auch vorne, das hat man ja auch bei den Bildern gesehen, da ist vorne ein Stürmer reingelaufen, er wollte ihn halt blocken, dass er den Torschuss eben hat und... Das sind halt so Klassikertore, die eben passieren.
Ja, Schalke 04 auf dem Weg. Wohin in dieser zweiten Liga? Momentan erstmal Mittelmaß. Jetzt spielt man gegen Heidenheim am Freitag vor der Länderspielpause. Dann ist wieder 2 Wochen Ruhe oder eben richtig Alarm. Was ist deine Prognose?
Ich glaube, Schalke findet sich. Was ich vorhin
du hast ja gesagt, dass 1-1 war kein Rückschritt, sondern ein Fortschritt.
Ja, weil die spielen sich langsam ein, das sieht man. Und Danny Latzer, der fehlt natürlich jetzt als Kopf im Mittelfeld. Aber trotzdem, Palzen und andere machen das auch sehr gut. Und es entwickelt sich jetzt schon relativ schnell was. Und der Trainer hat ja jetzt auch umgestellt auf Viererkette. Der war ja vehement und hat immer wieder seine Dreier-Fünfer-Kette verteidigt. Und deswegen fand ich das gut, dass er die Flexibilität an den Tag gelegt hat, dann mit einer Viererkette zu spielen. Und dann kann man sagen, okay, der linke Verteidiger Ovejan kam nicht mehr so flüssig nach vorne. Aber auch in einer Viererkette kann der Spieler außen hinten durchaus nach vorne marschieren und abgesichert werden durch einen oder einen zweiten Sechser. Also da muss man sich was einfallen lassen, Flexibilität an den Tag zu legen, um den Gegner auch zu überraschen. Aber
viel wichtiger war mir auch Ballbesitz. Also da habe ich ja auch schon
dein Lieblingsthema bei Schalke.
Ja, vor allen Dingen in der letzten Saison hatten wir ja teilweise auch zu Hause, da erinnere ich mich an ein Spiel gegen Bremen, 30% Ballbesitz, wenn überhaupt. Und von daher ist das ganz wichtig, dass Schalke dominant spielt. Auch mit dem Risiko, dass man auch mal ein Kontertor bekommt.
Sagt der Weltmeister und der muss es wissen. Dementsprechend reden wir gleich über zwei andere große Vereine der zweiten Liga. Einmal Hannover 96, repräsentiert durch den Geschäftsführer Robert Schäfer. Und wir gucken auch auf Dynamo Dresden, eine Positiverscheinung dieser ersten drei Spieltage. Die Mannschaft von Alex Schmidt marschiert und gewinnt, unter anderem an diesem Wochenende. Also gleich mehr im Doppelpass der zweiten Bundesliga. Zurück beim Doppelpass zweite Bundesliga. Nach drei Spieltagen gibt es viel zu besprechen. Wir haben Schalke schon beackert, Werder, Frank Baumann hat sich geäußert oder eben auch dem HSV. Aber es gibt ja einen zweiten HSV auch in der zweiten Bundesliga. Und Robert Schäfer, der Geschäftsführer von Hannover 96, ist da. Dazu nach wie vor Christian Martinia vom 1. FC Nürnberg und Sport1-Experte und Schalke-Legende Olaf Thon. Reden wir über Hannover 96. Wir haben viele Krisen beackert bei den großen Namen. Hannover 96 kann sich nach drei Spieltagen auch nicht wirklich ruhmen dafür, dass man gut gestartet wäre. Wir gucken mal rein in die Fakten und reden darüber.
Ratlosigkeit in den Gesichtern nach der schwachen Vorstellung bei Aufsteiger Dresden. Alarmstimmung bei den Hannoveranern.
Wir müssen schleunigst da den Hebel finden, um da ja, konkurrenzfähig zu sein.
Die Art und Weise, wie wir hier gespielt haben, ist einfach krass. Die sich zweitligatauglich hat gewesen von uns.
So reicht es nicht einmal für die zweite Liga? Das ist in der Tat alarmierend. Dabei hatte die Saison doch einigermaßen verheißungsvoll begonnen. Mit dem Unentschieden bei Bundesliga-Absteiger Bremen. Aber beim ersten Heimspiel war dann prompt die Luft raus. Und wie? Ein peinliches 0:3 gegen die aus der dritten Liga hochgekommenen Rostocker.
Wir haben zweimal gegen Aufsteiger gespielt, die haben uns gezeigt, wie es geht in der zweiten Liga und das darf einfach nicht sein.
Wir müssen schleunigst die Kurve kriegen.
Zurück in die Spur finden, schnell. Auch bei der zweiten 2:0 Niederlage gegen einen Aufsteiger kassierte Hannover 96 einfache, ja billige Gegentore. Und vorne fehlte es eindeutig am richtigen Biss.
Wir müssen auch ganz klar über Mentalität sprechen und da müssen wir jetzt ansetzen.
Und wir müssen auch ganz klar über Qualität sprechen. Und da müssen andere ansetzen als der Trainer. Denn Hannover 96 braucht dringend Verstärkungen, Herr Schäfer.
Den Geschäftsführer. Also, braucht Hannover 96 dringend Verstärkung, damit man das so ein bisschen gerade biegt, was jetzt nicht so richtig geklappt hat, gerade am Wochenende?
Also, wir sind natürlich mit so einem Spiel wie jetzt am Samstag nicht zufrieden. Und ich finde die Einschätzung der Spieler zeigt auch ein hohes Maß an Selbstkritik. Und
das war sehr deutlich, fand ich.
Absolut. Und die Mannschaft hatte sich vor dem Spiel sehr viel vorgenommen. Auch eine klare Überzeugung, das Spiel gewinnen zu können. Jetzt ist es in Dresden immer besonders und immer speziell. Da waren, ich glaube, 12.000 oder 13.000 Zuschauer, die sich anhören wie 30.000. Das ist eine Atmosphäre, mit der musst du umgehen, aber das muss unsere Mannschaft natürlich hinbekommen. Und von daher, Markus Mann hat es gesagt, dass wir auf der Suche sind. Aber auch bei uns gilt, dass wir nur Sachen machen, die für uns vernünftig sind, die in die Mannschaft reinpassen und dieses Mannschaftsgefüge auch erhalten und dann gestärkt eben aus dieser Phase rauskommen.
Aber wenn wir eben über den Saisonverlauf reden, klar, der ist noch kurz, aber eben dieses Bremen-Spiel, das man sogar hätte gewinnen können, das war ein Unentschieden am Ende, hat das so ein bisschen vielleicht auch den Blick vernebelt, weil die Niederlagen dann gegen zwei Aufsteiger, klar sind die stark und haben Euphorie, aber trotzdem, das kann ja nicht der Anspruch sein von Hannover.
Also absolut nicht. Wir kommen natürlich aus einer Saison, die extrem schwer für uns war. Also man hat gemerkt, ich bin ja im Juli angekommen und man hat gemerkt, das hat noch in den Knochen gesteckt. Das war nicht einfach so abzuschütteln. Für die Spieler war es extrem schwierig. Die Stimmung war schlecht. Und das wieder aufzubauen, ist eine große Aufgabe für Jan Zimmermann. Er hat da schon unheimlich viel Gutes geleistet. Aber es ist eben nicht von heute auf morgen. Und das merken wir jetzt. Wir haben jetzt gegen zwei Aufsteiger verloren. 0:5 Tore. Also da sieht man, da ist noch viel zu tun. Das war uns aber klar. Und es war uns auch klar, dass dieser Neuaufbau, den wir jetzt anfangen mit neuen Personen auf allen entscheidenden Stellen, dass das auch hinziehen wird. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass es Umbrüche immer Situationen erzeugen, wo es auch Rückschläge gibt und wo es auch Schwierigkeiten gibt. Und da hilft das, dass man das zusammen angeht. Und das ist bei uns der Fall. Und von daher bin ich auch sicher, dass wir das schaffen.
Also auch hier verständlich. Wieder will jemand Geduld haben mit seinem Verein, mit einem großen Namen. Wieder haben die Fans wahrscheinlich eine leicht andere Sicht auf die Dinge.
Und die tun sich auch schwer und haben eine ganz andere Planung gehabt und viel mehr Vorlauf. Und trotzdem diese Problematik. Da sieht man dann, in welcher Situation dann Schalke steckt oder auch Werder Bremen und der Hamburger SV. Ja. Also brutale Situation, aber das macht das Ganze auch so spannend, dass alle davon sprechen, dass die zweite Liga die beste ever ist. Und so soll sie auch sein, so spannend. Und wenn jetzt Schalke, Bremen vorne wäre oder Hannover von mir aus auch noch, wäre es ja gar nicht so spannend. Ja. Und deswegen lasst uns doch einfach erfreuen an den Problematiken, aber auch an den schönen Toren, an den Siegen und Niederlagen in dieser Liga in diesem Jahr. Also ich habe da erstmal richtig Spaß und ich sehe auch gerade bei Schalke, dass da was zusammenwächst. Und so ist es auch bei Hannover, höre ich heraus, dass man halt über an den Schrauben dreht und versucht dann über eine gewisse Zeit was aufzubauen, was dann besser wird.
Das ist die
auch, vielleicht noch eins, was ich so mitbekommen habe, ist ja immer diese Unzufriedenheit, was Kind betrifft, der Präsident, auch mit den Fans eine Einheit zu sein. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, auf Schalke vielleicht noch viel mehr, dass man versuchen muss, einen Konsens zu finden, dass alle an ein Seil ziehen, um da das 100% herauszuholen.
Also vielleicht auch, um das kurz einzuordnen, also Martin Kind ist nach wie vor der starke Mann in Hannover, aber es ist eben doch neues Personal gekommen. Sie als Geschäftsführer, dann logischerweise auch mit Markus Mann, ein Neuer, der für die sportlichen Dinge verantwortlich ist, der jetzt also auch sich um den Kader mehr oder weniger bemüht. Und Sie sind so, wenn man das zumindest von außen betrachtet, eigentlich für die etwas langfristige Perspektive. Das war schon oft Ihr Auftrag, in Düsseldorf, in Dresden, bei 1860 München, wieder einen großen Namen groß irgendwann positionieren zu können. Wie schwierig ist das in Hannover?
Genau, das ist die Aufgabe. In Hannover ist es eine schwierige Aufgabe. Das liegt daran, dass auf der einen Seite eigentlich alles da ist, was man braucht. Ein tolles Stadion, eine super Stadt, man hat Infrastruktur, alles ist gegeben. Verbunden mit einer Anspruchshaltung, die natürlich dann auch da ist, sowohl bei den Fans als auch bei Martin Kind und bei allen, die den 96 am Herzen liegt. Und wir haben in der Vergangenheit die Ergebnisse nicht erzielt. Und das ist was trotz Aufwand, trotz Investitionen, trotz Umfeld, trotz Rahmenbedingungen, was eben noch tief sitzt. Und das jetzt umzudrehen, wird eine schwierige Aufgabe werden. Aber die werden wir meistern. Und Martin Kind ist jemand, der dem... Das kann ich aus den ersten Wochen sagen und auch aus der Phase, wo wir uns kennengelernt haben, dem 96 am Herzen liegt, dem Hannover unheimlich am Herzen liegt und den das selber treibt, dass er 96 wieder erfolgreich machen will. Und dafür hat er...
Er gibt nicht auf, oder?
Absolut nicht, nein. Und er ist da im positiven Sinne beharrlich und sturer Niedersachse und will zeigen, dass wir das hinbekommen. Und daran arbeiten wir jeden Tag und er ist auch der Treiber und ihm ist auch bewusst, was sich alles auch ändern muss, auch im Fußball insgesamt und natürlich auch bei 96. Mhm. Dass wir moderner werden müssen, dass wir digitaler werden müssen, dass wir nachhaltiger arbeiten müssen, dass wir innovativer werden müssen, neue Ideen brauchen, dass Fußball vielleicht irgendwann nur noch im Handy stattfindet. Was sind unsere Antworten darauf? Und da ist er jeden Tag Antreiber und das ist ein großes Gut und ein großer Vorteil für uns.
Ja, wenn wir ihn hier sehen, er ist ja nun wirklich auch ein Mann mit viel Lebenserfahrung und er ist das Gesicht von Hannover 96. Viele Komplimente gibt es, aber eben auch seit Jahren viel, viel Kritik. Das ist auch klar und er hat oft Personal schon ausgetauscht auch. Jetzt eine neue Variante in der Führungsspitze. Für die Fans ist es manchmal unklar, ist er Segen oder manchmal auch Fluch für diesen Verein, weil er eben seit Jahrzehnten mehr oder weniger sich alles auf Martin Kind konzentriert.
Also aus meiner Sicht, wo ich jetzt hier bin, auf jeden Fall ist es ein Segen. Wenn man die wirtschaftliche Situation momentan von Werder Bremen gesehen hat, von anderen Vereinen sieht, da ist ein starker Mann im Rücken, starke Gesellschaft im Rücken, die ihrer Verantwortung gerecht werden, wo praktisch nicht von außen irgendwas passieren muss, keine Staatsgelder, keine Staatsgarantien gegeben werden, sondern da die Gesellschafter ihre Verantwortung wahrnehmen und erkennen, dass es jetzt eine Phase ist, wo man Geduld haben muss, wo man zusehen muss, dass man an den Stellschrauben dreht, das unterstützen muss. Und das ist für 96 ein Glück und eine Riesenchance. Und das hat ja auch dazu geführt, dass 14 Jahre Bundesliga bis zur Europa League in Hannover gespielt wurden, was sicherlich ist, ein Zustand ist, den die Stadt verdient hat.
Ja, und vor 2 Jahren waren wir noch in der Bundesliga. Wenn Sie jetzt gerade sagen, Hannover braucht eben keine Anleihen oder eben staatliche Unterstützung. Welche Vereine sind denn da in Ihrem Fokus?
Ja, also ich meine, es ist ja bekannt, dass mehrere Vereine diese Instrumente gezogen haben. Auch Schalke hat ja Staatsanleihen oder Staatsgarantien, muss man sagen, ja, für Darlehen in Anspruch genommen. Und das werfe ich nicht den Verantwortlichen vor, weil sie diese Mittel, die sie haben, nutzen müssen. Das ist ihr Auftrag. Ich finde aber in Zeiten, wo der Staat an allen Ecken und Enden zusehen muss, dass Kleingewerbe gefördert wird, Gastronomie unterstützt wird, Künstler unterstützt werden, haben wir andere Aufgaben, als mit staatlichen Mitteln Profigelder sozusagen abzusichern. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, dass das ein Aufruf ist, eigentlich mehr an die Politik als an die Vereine, da zu sagen, bevor ihr staatliche Gelder oder Staatsgarantien in Anspruch nehmt, müsst ihr erstmal selber sehen, dass ihr eure Themen löst und da Lösungen findet.
Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir endlich wieder volle Stadien haben.
Na gut, aber die Gegebenheiten sind, wie sie sind. Und er sagt halt, es ist schon ein Unterschied, wie Schalke das beispielsweise macht. Also ist ja auch beachtenswert, wenn jemand aus der Blase Fußball selber die eigene Blase kritisiert und sagt, gerade finanziell läuft hier eigentlich schief. Eben diese staatliche Unterstützung für Schalke, eigentlich ein Fehler im System?
Nein, also wie gerade schon gesagt, man ist verpflichtet dazu, also die Vorstände alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die man hat.
Das ist ja okay.
Und da braucht man, ja, das ist halt so, das kann man nicht ändern. Und deswegen müssen wir so schnell wie möglich aus der Pandemie herauskommen und dann auch die Stadien wieder voll machen, dass man da wieder eine Möglichkeit hat, diese Dinge nicht in Anspruch nehmen zu müssen.
Was denkt man so als Spieler oder auch als Fan? Also ich meine, wie gesagt, das sind dann wahrscheinlich eine Sprache, wo Sie auch sich denken, oder eine Sprache, puh, sind das wirklich die Sorgen des Fußballs? Wahrscheinlich ja, aber wie kommt das an?
Ja, ich denke, die wirtschaftlichen Probleme innerhalb der Vereine sind ja bekannt. Und klar, wir Spieler haben ja auch, ich denke, jeder Spieler in der Bundesliga hat auf Gehalt verzichtet. Und da wissen wir ja natürlich, wie es um die Vereine steht finanziell.
Das hat das wirklich jeder?
Also ich kann vom FC Nürnberg sagen, dass wir alle auf Gehalt verzichtet haben. Das ist ganz klar.
Wenn ich so prozentual ungefähr. Was ist das? Ja, ist das dann mehr eine Geste oder war das wirklich schon richtig?
Nein, das ist natürlich, jeder hat natürlich das Gespräch mit unserem Sportvorstand geführt und hat dann seine individuelle Entscheidung, Lösung dann hinbekommen. Und ich finde, wir haben ein großes Privileg in der Lockdown-Phase gehabt, dass wir überhaupt weiterhin Fußball spielen durften. Im Gegensatz zum Amateurfußball, wo man natürlich viele Vereine kaputt hat sehen und dementsprechend ist es auf jeden Fall gut gewesen, dass wir weiterspielen konnten und wir können uns glücklich schätzen, dass wir so ein privilegiertes Leben führen dürfen. Ja.
Aber offensichtlich hat nicht jeder diese Einstellung. Die klingt jetzt natürlich erstmal gut, aber Sie sagen ja selber auch in Interviews, der Fußball ist in seinem Erfolg zu bequem geworden und langsam geworden. Es fehlt die Innovation. Woran liegt das und was ist die Lösung?
Also ich finde, auf der einen Seite sieht man ja beim Vergleich der sozusagen, ich sag mal, die Traditionsvereine und die Nicht-Traditionsvereine. Was machen denn die Nicht-Traditionsvereine besser? Dann kommt oft die Erklärung, ja, das ist das Geld. Wenn man mal schaut und genau hinguckt, merkt man, das ist nicht nur das Geld. Der HSV hat zu einer gewissen Zeit auch Investitionen erhalten, ungefähr zu einer gleichen Zeit, wo auch RB Leipzig Investitionen erhalten hat.
Also der HSV aus Hamburg jetzt.
Der HSV aus okay. Hamburg, genau. Und in dieser Phase hat RB Leipzig einen Riesensprung gemacht. Warum? Weil sie sehr innovativ sind, weil sie sehr konsequent waren in der Art und Weise, aber weil sie zum Beispiel auch ein funktionierendes Transfergeschäft aufgebaut haben. Cater dann verkauft, mal als ein Stichwort. Mit viel Geld haben sie viel Einnahmen rausgeholt und haben das Investment eigentlich schon wieder drin. Beim HSV aus Hamburg sieht das anders aus. Also das meine ich mit Innovation, mit Ideen. Wie sieht heute modernes Scouting aus? Wie digital ist das? Wie datenbezogen ist das? Und da finde ich, ist der Fußball in Deutschland langsamer geworden. Und wir kommen eben systemisch schon nicht damit hin, dass wir das ausgeben, was wir einnehmen. Und das hat verschiedene Stellschrauben. Das ist ein einfacher Satz, aber das ist die Grundlage von allem. Und das tun wir nicht. Die Pandemie hat gezeigt, innerhalb von 6 Wochen wären Traditionsvereine, die es seit Hunderten von Jahren gibt, wären pleite gewesen, wenn nicht der Fußball weiter hätte spielen können. Ja. Und das ist eine Situation, die uns aufrütteln muss, finde ich, und sagen muss, wie sieht denn unsere Antwort aus? Welche neuen Geschäftsmodelle haben wir denn, wenn die Kinder keine 90 Minuten Fernsehen mehr gucken? Welche Antwort haben wir darauf? Ja. Und da fehlt mir die Innovationskraft. Und ich denke, das müssen wir entwickeln, damit wir da auch eine Zukunft im Fußball haben. Weil darum geht es mir letztlich, dass der Fußball, den wir alle lieben, dass der auch in 5, in 10, in 15 Jahren auch noch besteht. Und ich merke auch die Akzeptanz des Fußballs. Und da ist jetzt gerade, dass wir weiterspielen durften, ganz richtig gesagt, ist ein Privileg. Viele andere Wirtschaftszweige durften nicht weiterarbeiten. Die durften nicht in dieser Phase ihrem Gewerbe, ihrer Leidenschaft, ihrer Liebe nachgehen, was der Fußball durfte. Aber sie haben jedes Wochenende im Fernsehen gesehen, dass wir das durften. Und das erzeugt eine besondere Verantwortung. Ich habe mit einem Gastronomen gesprochen, wo ich mich mit ihm über den Fall Messi unterhalten habe. Und der hat gesagt, was er nicht versteht, ist, warum hat Messi nicht einfach gesagt, wisst ihr was, ich will keine Kabine wechseln, ich spiele 2 Jahre umsonst.
Ja, aber Christian,
ja, also Messi hat über 1 Milliarde Euro von Barcelona in der Zeit bekommen, in der er da ist, an Gehalt. Der FC Barcelona zahlt 110% seiner Einnahmen für Gehälter. Also sprich, das wäre so, als wenn sie eine Wohnung haben und die Miete kostet sie schon mehr, als sie einnehmen. Das kann nicht funktionieren. Ja? Und an einem gewissen Punkt dann mal zu sagen, weißt du was, dann mache ich es halt so rum. Ja? Das sind so Situationen, wo man sagen kann, so schief ist es gelaufen. Und da müssen wir halt, will ich mich steuern.
Wir haben ja hier ein Beispiel, was er vorhin gesagt hat, wie professionell und ehrlich und die Spieler heute mit der Situation umgehen.
Ja.
Das nehme ich denen auch ab. Ja. Und ich glaube, ganz, ganz viele Fußballer haben auf 10, 20 oder mehr Prozent ihres Gehaltes verzichtet. Jeder hat seinen Beitrag geleistet. Es sind ja nicht nur die Fußballer, sondern auch die Arbeitnehmer, die hinten dran stehen, ne, auf der Geschäftsstelle und so weiter.
Aber also ein paar Prozent waren es bei euch. Messi wollte auf 50% verzichten. Klingt auch sehr honorig, wären aber immer noch unglaubliche Millionen gewesen. Wenn man gerade die Diskussion der letzten Tage um diese Riesentransfers auch in der Premier League, ist das ein frommer Wunsch, was er sagt?
Ja, das sind einfach Summen, die sind unvorstellbar für mich. Also ich bin froh, dass ich dieses Geld nicht verdiene, weil das einfach Summen sind, die unglaublich sind. Und keine Ahnung, das Thema, das ist ziemlich schwierig. Ich finde, dass da draußen im Allgemeinen zu viele Fußballer rumlaufen, die viel zu viel Geld verdienen. Und ich habe, wie gesagt, dieses Privileg, eben mit meinem Hobby gutes Geld zu verdienen. Und da bin ich einfach unglaublich glücklich. Aber diese Summen, die man heutzutage verdient, die sind, ob die jetzt im Endeffekt so gerechtfertigt sind, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber
was man aber auch sagen muss, wenn ich das kurz sagen darf, das ist natürlich jetzt auch nicht auf Deutschland zu übertragen. Ne? Also das, was da in Spanien und in England passiert, das gibt es bei uns in dem Maß nicht und das ist auch gut so. Und die Spieler, die hier in Deutschland sind, haben auch in der Pandemie Verantwortung gezeigt. Das ging auch mit der ganzen Isolation, Blase, weg von der Familie, was man da alles hatte. Also sind da verantwortungsbewusst. Aber trotzdem muss man darauf hinweisen, was es da für Entwicklung gibt und dass man da eben gegensteuert.
Ja, also wir reden gleich nicht nur über die sportliche Situation bei Hannover 96, sondern auch über die des Gegners, Dresden. Denn die haben es vorgemacht, wie es gehen kann. Als Aufsteiger mischen sie ganz vorne mit. Dynamo Dresden und Hannover 96, gleich 2 Themen im Doppelpass zweite Bundesliga. Zurück beim Doppelpass zweite Bundesliga. Und wir reden über Dynamo Dresden, die Hannover 96 wenig erfreut haben am Samstag, aber die eigenen Fans. Denn das waren die Jubelbilder nach dem Sieg gegen die Niedersachsen. Dynamo Dresden, Robert Schäfer, der Mann, der für Hannover 96 wahrscheinlich still mitgelitten hat. Das war schon eine Macht, was sie sich da gegen euch auch rausgenommen haben, im positivsten Sinne.
Ja, also ich freue mich natürlich normalerweise für Dynamo, wenn sie gewinnen, aber natürlich an dem Tag wollte ich, dass 96 gewinnt und das war Ausdruck der guten Arbeit, die in Dresden gemacht wurde. Ne? Also Ralf Becker, Christian Walter haben da eine tolle Mannschaft zusammengestellt, Alex Schmidt, der ja bei 60 früher war, auch als Trainer hat das gut im Griff gehabt und wir hatten nicht die Antworten, gerade in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit konnten wir noch offen gestalten, aber in der zweiten Halbzeit kam dann der Druck, der positive Druck, der in Dresden entstehen kann, hat uns getroffen und da hatten wir keine Antworten drauf.
Schauen wir doch mal aufs 1-0. Also man muss sagen, der Mann hat ja in Dresden auch gearbeitet. Er kennt also auch dort die Situation. Mal vielleicht aus Torhütersicht. Mal die Szene, selbst wenn Sie vielleicht gar nicht gesehen haben, was läuft da richtig und was läuft falsch aus Sicht von beiden Vereinen?
Ja, du bekommst halt die Flanke einfach nicht verteidigt. Also ja, man bekommt die Flanke nicht geblockt und dann...
Der Ferner
es ist halt als Verteidiger ist ziemlich schwierig, wenn einer vom hinten, vom Rücken halt mit vollem Tempo halt in den Kopfball reinwuchten kann und der Verteidiger steht dann und dann wird er halt übersprungen und ja, das ist ein Tor, das sieht man des Öfteren. Ja.
Tja, man sieht es des Öfteren, aber es war auch eben so eine Begeisterung, die da zu spüren war. Also weniger vielleicht der Fehler von Hannover, aber eben die Euphorie und der Wille von Dynamo Dresden. Gucken wir mal auf das 2-0 rein und wollen Olaf Thon dazu befragen. Also
auch wieder aus dem Halbraum.
Ja.
Und ja, einfach Kopfballstärke, Willenskraft, da war einfach mehr da. Und wir haben ja gerade gehört, wenn man da war, die Stimmung, man hat das Gefühl, das Stadion wäre voll gewesen. Und das war ja nicht nur in Gelsenkirchen so, sondern überall. Und dieser Aufsteiger ist eigentlich, ja, in der dritten Liga war er ja schon dominant. Und man wusste, dass Dresden eine wichtige Rolle in der zweiten Liga auch spielen wird.
Ja.
Ob sie jetzt aufsteigen oder oben mitspielen, das wird sich zeigen. Aber man sieht schon, welche Euphorie die dann mitbringen, um dann solche Spiele zu kippen.
Samstag übrigens, das nächste Live-Spiel, Rostock gegen Dresden. Das ist wirklich mal ein Emotionsgipfel ab 19.30 Uhr live. Und wir hören mal rein, was einer der Torschützen zur Situation bei Dynamo zu sagen hat.
Man muss einfach sagen, dass wir einfach eine charakterlich super Mannschaft haben, die sehr gut zusammengestellt ist, wo jeder dem anderen was gönnt. Und wir haben auch schon Tiefschläge gehabt, aber das hat uns noch mehr zusammengeschweißt. Und vor dieser Saison hat es auch geheißen, ja, boah, wird schwer und so mit dem Kader. Und jetzt haben wir nach 3 Spielen 7 Punkte. Und wir wehren uns einfach mal gegen alle Widerstände. Wir sind einfach eine Einheit. Und das macht uns einfach aus. Und es macht einfach richtig Bock, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen.
Herr Schäfer, ist es tatsächlich so an so einem Abend, dass Dynamo Dresden als Aufsteiger den großen Mannschaften, wir haben vorhin über Schalke, Werder, HSV, aber eben auch Hannover vormacht, wie es geht in dieser Liga?
Ja, sie nehmen die sofort an, kommen natürlich aus der dritten Liga mit einem Positiverlebnis, haben eine Mannschaft zusammengestellt, die wirklich zueinander passt, eine gute homogene Einheit bildet. Ich glaube, gegen uns standen 11 Spieler auf dem Platz, die in der dritten Liga gespielt haben vorher. Also wirklich mit Auge zusammengestellt und das passt dann auch, der Fußball passt dann zum Dresdner Publikum. Und dann ist Dresden ganz schwer zu schlagen. Und das werden auch noch andere erleben, glaube ich, in dieser Saison. Und ich glaube, sie werden eine gute Rolle spielen. Und der Klassenerhalt wird für sie absolut möglich werden.
Also, das klingt sehr optimistisch. In Dresden spielen ist wahrscheinlich wirklich kein leichtes Unterfangen.
Nein, auf keinen Fall. Ich kann sowieso nichts Negatives über Dresden sagen, da von meiner Freundin die Großeltern aus Dresden kommen. Dementsprechend
gönne ich ihnen
jeden Punkt. Ja.
Ja, dann wünschen wir nicht nur Dynamo Dresden, sondern auch Hannover 96, dem ersten FC Nürnberg und natürlich auch Schalke 04 einen spannenden Verlauf und einen erfolgreichen Verlauf. Und wir werden schon nächsten Montag dann wieder drüber reden, ab 21.45 Uhr hier im Doppelpass Zweite Bundesliga. Wie erwähnt, Dresden gibt es am Samstag live ab 19.30 Uhr beim Auswärtsspiel in Rostock. Und